Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alt und Spiele, der zweiten Folge im Jahr 2020. In der letzten Folge haben wir ja zurückgeblickt aufs Jahr 2019 und wir hatten eigentlich vor, Ladies and Gentlemen, auch dann direkt einen Ausblick zu machen. Und als der Ausblick dann fertig war, waren eigentlich alle Spiele, auf die wir uns gefreut haben, auf Herbst verschoben. Deswegen machen wir das jetzt einfach nochmal. Mein Name ist Tobi Wienke, zugeschaltet aus dem Studio im wunderschönen Erkrath. Und meine Kollegen sind hoffentlich auch da.
Mhm. Schönen Gruß aus dem Norden. Ich habe übrigens ein alkoholisches Getränk in der Hand. Es ist kein Alt, sondern Klosterscheuern, Klostergoldhell.
Klostergoldhell. Bei euch im hohen Norden sind Klöster ja auch weit verbreitet und Mönche sind da, glaube ich, auch sehr drin. Ne?
Sehr lecker.
Da wird auch Bier gebraut. Ja.
Ja, Bier gebraut wird auch. Hallo Andreas, schön, dass du auch da bist.
Ja, wunderschönen guten Tag zusammen. Es grüßt Frankfurt am Main. Ich habe auch ein Bier in der Hand. Es ist das gleiche, also ein Rothaus aus dem gleichen Sixpack von neulich. Also ihr seht, ich trinke wirklich sehr, sehr selten Bier, aber heute trinke ich eins.
Ja, bei mir sollen wir mal ganz ehrlich sein, Leute?
Ja.
Also, komm, wir haben ja schon mal einen Podcast aufgezeichnet über dieses Thema.
Ja, genau, das haben wir. Und mit dem Ausblick und die Spiele wurden verschoben.
Das ist auch der einzige Grund, warum wir den Podcast neu aufnehmen mussten, oder? Es hatte keine technischen Probleme gegeben.
Nein.
Wir arbeiten ja alle beim Rundfunk und können das ja.
Ja. Ja, Männer und wolltest du irgendwas anderes behaupten?
Nein! Nein, ich auch nicht.
So, weißt du, wir leben in einer Welt, in der Menschen Fotos im Internet machen und alles sieht immer gut aus. Und dann kommt ein Jochen Dominikus und zerstört einfach mal die ganze Illusion, dass wir aus thematischen Gründen das verschoben haben und stellt uns als technische Dilettanten dar.
Ja, genau. Das ist Suspension of Disbelief, nennt man das in Kinofilmen und so, ne? Also das müssen wir schon aufrechterhalten, dass wir sozusagen die technischen Großmeister sind und wir schnippen einmal mit dem Finger und die Hardware tut, was wir von ihr verlangen.
Ja, natürlich.
Ja.
Alles andere ist gelogen. Aber liebe Leute, das Schlimme oder das, ja, ein bisschen schlimm, ein bisschen schön, ein bisschen schlimm ist eigentlich, dass es nicht schlimm ist, dass wir den Ausblick erst jetzt machen, weil im Jahr 2020 ist jetzt gaming-technisch noch nicht so viel passiert, muss man leider sagen.
Aber es wird viel passieren.
Ja, es wird viel passieren. War das nicht irgendwie auch die Titelmelodie von irgendeiner Soap? Es wird viel passieren.
Bei euch.
Ja.
Nur die, nee. Ach, Mann.
Ja, ich komme noch drauf. War es nicht, weil das war Forbidden Love.
Sag mal, was hätte denn jetzt eigentlich schon da sein müssen, was schon den Weg ins dritte oder vierte Quartal geschafft hat? Was war das denn alles?
Schon da sein müssen, bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, aber es hätte, glaube ich, übernächste Woche schon Dinge kommen können oder sollen, die angekündigt waren, aber verschoben werden.
Und man hätte schon die Tage runterzählen können auf den April und Cyberpunk 2077, aber das erscheint ja jetzt erst 2077.
Ja, genau, tatsächlich. Also, welche Zeitform ist das eigentlich, wenn etwas in der Zukunft hätte passieren können und man hätte darüber sprechen können, es aber sich verschoben hat? Ist es dann das Super-Plus-Quamperfekt? Ja. Oder das Ultra-Plus-Quamperfekt, ich weiß es nicht tatsächlich.
Ja, aber wollen wir noch mal ganz kurz zusammenfassen, was wir über 2019 gesagt haben. Wir haben doch gesagt, es war ein gutes Jahr, durchaus gutes, solides Jahr, aber eben kein exzellentes Jahr. Uns haben so ein bisschen diese herausragenden Titel gefehlt, diese wirklich Titel, die man
Meilensteine,
die nur so alle 5 Jahre mal bekommt vielleicht. Und wir haben, glaube ich, im kleinen Ausblick, im Rückblick gesagt, dass die 2020 da durchaus einige dabei sind. Ne? Also das wird groß dieses Jahr.
Das ist tatsächlich eine gute Zusammenfassung, würde ich sagen. 2019 hat ein solides Line-up. Es fehlten aber so die ganz großen Headliner tatsächlich. Mit Death Stranding war ja was Gutes dabei, was auch außergewöhnlich war, aber halt eben auch, wie man jetzt an den Zahlen gehört hat, auch deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist, was ich so mitgekriegt habe tatsächlich. Aber das ist Vergangenheit. Wir blicken in die Zukunft. Und du hast gerade schon, Andreas, gesagt, den Titel dieses Jahr, auf den wir uns alle sehr, sehr freuen.
Ja. Cyberpunk 2020, wie viel?
77, 77. Aber ich frage mich gerade, Jochen, bist du noch da? Du bist so schweigsam.
Ich bin noch da, ich bin noch da. Ich überlege gerade jetzt schon, wird das schon das Spiel des Jahres für mich oder nehme ich dann doch lieber Last of Us 2 oder Final Fantasy 7, obwohl ich nicht so ein Final Fantasy Spieler bin. Oder Doom Eternal. Das sind ja alles Spiele, die noch kommen, aber bleiben wir bei Cyberpunk 2077. Da würde ich mal gerne wissen von euch, wie hoch schätzt ihr denn grundsätzlich mal die Möglichkeit, dass dieses Spiel scheiße wird? Also, weil alle reden ja davon, wie geil das ist. Aber ja, kann es durchaus noch eine minimale Chance geben, dass das Spiel kacke ist?
Ich sag mal so, sag niemals nie, sagt ja auch James Bond. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass das Spiel kacke wird, weil das ist so lange in der Entwicklung, es ist jetzt nochmal verschoben worden und es hat Keanu Reeves. Ich glaube nicht, dass es kacke wird. Also es wird vielleicht nicht für jeden was sein, denn es ist ja Rollenspiel und ziemlich große Open World und so weiter und so fort. Und das ist ja nicht was, was jeder geil findet. Und es wird auch wahrscheinlich wieder so ein Spiel irgendwie, das ganz viele Leute zum Start kaufen und spielen, aber davon spielt es dann nur ein Bruchteil wirklich bis zum Ende. Was mir immer leid tut für die Leute, die Spiele schreiben tatsächlich. Aber,
also die Chance, dass es kacke wird, ist, glaube ich, so minimal. Denn wer den Witcher entwickelt hat, CD Projekt Red, der wird eigentlich, glaube ich, eigentlich kaum was falsch machen, oder?
Denke ich auch. Ja. Denke ich auch. Zumal die halt auch, ich sag mal, die haben halt auch, es ist ja jetzt, es ist zwar eine große Spieleschmiede mit Hits, aber es ist halt ähnlich wie bei Rockstar Games. Die bringen ja jetzt nicht irgendwie jede Woche oder jeden Monat ein FIFA raus. Ja, die können sich dann ganz in Ruhe auf so ein Projekt wie Cyberpunk halt konzentrieren. Gut, nebenbei läuft halt noch die ganze Gwent-Geschichte und so weiter. Aber es ist halt nicht so, dass die irgendwie mehrere Blockbuster parallel produzieren, weswegen die Gefahr von Scheiße da ist. Und sie kündigen ja rechtzeitig eine Verschiebung an, und zwar satt um fast ein halbes Jahr. Ne? Und das heißt für mich irgendwie, dass die irgendwas entdeckt haben, was ihnen nicht gefällt, wo sie halt nochmal dran müssen. Oder sie warten halt auf die nächste Generation Konsolen, die ja auch in diesem Jahr startet.
Bei Cyberpunk 2077, da erinnere ich, oder da denke ich immer so an meine Kindheit, als ich angefangen habe, irgendwie zu malen. Da habe ich dann immer irgendwelche Städte gemalt und Raumschiffe, die da rumfliegen und so. Und wenn ich mir so das Szenario angucke, das ist immer so meine Kindheitserinnerung. Genau sowas habe ich früher immer so gemalt und gezeichnet, und hier passiert noch was, total viel Gewusel und man kann total viel machen und hier ist noch ein Raumgleiter und so. Freue mich auf diese Welt. Ich bin da sehr gespannt.
Ja. Aber mit dem Unterschied, als du das damals gemalt hast, war die Überschrift dieses Bildes unser Leben im Jahr 2000. Ja, weil diese Bilder habe ich auch gemalt irgendwie. Wie sieht denn die Zukunft im Jahr 2000 aus? Naja, jetzt haben wir 2020 und fahren immer noch mit Verbrennermotoren durch Braunkohlehalden am Niederrhein.
Aber nur noch fünf Jahre.
Genau das Ding.
Dann nur noch fünf Jahre.
Ja. Nein, aber das ist genau das Ding. Also es ist diese Zukunftswelt, wie man sie halt als wir Kinder der 80er halt so kennen. Fliegende Autos in riesigen Städten, inspiriert von Blade Runner etc. pp. Also ja, da bin ich ganz bei dir. Das Setting, Jockel, von Cyberpunk 2077 ist eins, das mir sehr gefällt.
Ja, nee, ich glaube auch Kack kann das gar nicht mehr werden. Erstens ist es viel zu lange in Entwicklung dafür. Wir haben ja auch schon vieles gesehen in diesen Präsentationen auf der Gamescom und zu anderen Terminen. Wir selber durften es noch nicht spielen, aber es wurde für uns live gespielt. Also wir wissen, es ist so spielbar grundsätzlich. Und das lief schon sehr, sehr gut. Ich glaube, die Frage ist, wird es ein gutes Spiel oder wird es ein exzellentes Spiel? Diesen Spielraum gibt es noch, aber Luft nach unten ist da nicht mehr. Auch allein deshalb nicht, weil das Marketingbudget, was die dafür mobilisiert haben, das ist ja riesig. Ja, also für alle, die nicht in den Genuss, wie wir kommen, auf der Gamescom in den Business Center eingeladen zu werden, zu exklusiven Präsentationen von diesem Spiel, sei gesagt, wir wurden jetzt 2 Jahre in Folge in so ein privates Kino gebeten, was sie da aufgebaut haben, richtig aufwendig. Bekam eine 1-stunden-lange Präsentation, jetzt 2 Jahre in Folge. Danach gab es beim ersten Mal vor 1,5 Jahren gab es eine große Figur geschenkt in so einer großen Box. Hat jeder bekommen, der da drin war. Kann man sich überlegen, wie viele Leute die an den Gamescom-Tagen da durchgeschleust haben. Also das waren hunderte von diesen Figuren. Und bei der vergangenen Gamescom gab es dann eine Jacke. Ja, da konntest du auch noch angeben, welche Größe du haben möchtest. Und dann gab es eben so eine Wendejacke. Also die verbraten hier ein Marketingbudget von, was glaubt ihr? Was meint ihr? So ein zweistelliger, also ein oder zweistelliger Millionenbetrag?
Jetzt bis zur Fertigstellung mit allen Pipapo oder redest du jetzt nur von Jacken und Figuren?
Ich rede nur von Marketing. Das Marketing umfasst natürlich mehr als Figuren und Jacken.
Also das komplette Marketing, bis es fertig ist?
Ja.
Und dann auch weltweit?
Ja, eben. Und natürlich auch Messestände mit einberechnet. Das ist schon ein Millionenbudget. Ach,
Messestände auch noch mit? Ja, dann würde ich sagen 25 Millionen.
Ja, und das ist nur, und davon geht noch nichts in das Spiel. Und was ich damit sagen will, ist, wer bereit ist, so viel Geld ins Marketing zu stecken, der muss bereit sein und ist bereit, viel mehr Geld in das Spiel zu stecken. Und insofern, das kann gar nicht schlecht werden. Also das wäre fatal, das wäre undenkbar.
Und ich wüsste halt gern mal die Zahl, wie viel von diesem Merchandise dann hintenrum umgesetzt wird. Denn ich erinnere mich dran, als diese Figuren vor 2 Jahren auf der Gamescom verteilt wurden, war unmittelbar nach der ersten Session irgendwie die Figur bei eBay drin für 500 €, wenn ich mich recht entsinne. Und ich gucke gerade aktuell bei eBay nach. Also die Figur ist zum Sofortkaufpreis, sehe ich gerade, für 899 €. die Wendejacke liegt bei 99 €. Oder sofort kaufen 349 €. Das sind allerdings alles, ne, das sind alles Preisvorschläge. Also da hat keiner irgendwie drauf geboten oder so. Also, das ist genau die Sache. Und auch eine Flasche Bier, denn die hatten ja bei Cyberpunk auch eigene Getränke, die gebrandet waren.
Ach so.
Ich finde hier gerade Cyberpunk, also der Cyberpunk Cider, Cyberpunk, eine Flasche 0,33 Liter für 70 €.
Geil.
Ja. Oder ein ultimatives Fan-Package. Die Jacke, die Wendejacke, die du beschrieben hast, die Figur, von der du erzählt hast, und 3 Flaschen von diesen gebrandeten Getränken zum Preisvorschlag von Schnapper, 1049 €.
Wie heißt denn der User? Fabian D.?
Nee, Fabian D. Garantiert nicht. Der würde, glaube ich, wenn dann Turnschuhe raushauen. Ich guck
die Turnschuhe gibt es ja auch, ne?
Ja, genau. Es gibt Cyberpunk-Turnschuhe.
Ja.
Okay. Gut, die hat Döner alle für sich behalten wahrscheinlich.
Nee, ich glaube, die wurden nicht verschenkt. Ich glaube, die wurden verkauft.
Ja, aber, wahrscheinlich.
Aber auch super exklusiv. Also der Wahnsinn in Tüten. Also,
wahrscheinlich, nein. Aber an dieser Stelle Grüße an Fabian Döhler, der ist ja der PR-Manager von Cyberpunk und ja, eigentlich eine Legende in der Games-PR. Ja. Also ich glaube, jeder, der mit Spielen zu tun hat, kennt Fabian. Ein super Typ, klingt jetzt total geschleimt, aber der ist wirklich einer, wenn man dem eine E-Mail schreibt oder eine Anfrage hat, kommt da innerhalb von Minuten meistens eine Antwort. Und das ist halt wirklich sehr, sehr geil, muss ich sagen.
Ja, der ist cool, der absolut, ist schnell, absolut der ist netter lustig.
Der ist lustig und der schafft es einen, auch auf der Gamescom morgens um 11 zu überreden, doch bei Cyberpunk ein Bier mitzutrinken. Oder bei Gwent war es, glaube ich. Deswegen Grüße an Fabian an dieser Stelle. Cyberpunk, also für mich auch tatsächlich, das wird einer der Titel des Jahres, vielleicht sogar das Spiel des Jahres. Da möchte ich mich allerdings so früh nicht so festlegen. Da bin ich immer so ein bisschen, vorsichtig, sage ich mal.
Ja.
Ein Blockbuster auf alle Fälle, der dann ja auch noch 2 Tage vor meinem Geburtstag, jetzt sage ich es mal, falls ihr euch was einfallen lassen wollt. Am 31. Mai habe ich Geburtstag, 2 Tage vorher kommt was raus. Natürlich Last of Us 2. Kann nur gut werden, weil ich Teil 1 nicht gespielt habe. Und was? Ja, jetzt werden alle sagen, bist du bescheuert, du Vollidiot. Ich weiß, ich bin ein Vollidiot. Ich habe es noch nicht gespielt, ich kenne das Spiel und ich weiß, dass man das eigentlich gespielt haben muss.
Aber du hast ja noch Zeit bis Mai.
Und hier oute ich mich. Und ich habe tatsächlich vorgestern das Teil in dem riesengroßen Spieleschrank, den ich habe, gesucht. Und werde es vor Release nochmal durchspielen. Was heißt nochmal? Ich werde es durchspielen. Eigentlich sollte man das jetzt nicht sagen, dass man es nicht gespielt hat, weil das ist wirklich, glaube ich, wirklich schlimm.
Ja, Jochen. Ihr müsst jetzt beide ganz stark sein. Denn unter uns dreien hat die Mehrzahl dieses Spiel nicht gespielt. Ich habe auch den ersten Teil nicht gespielt. Ich kenne es eben, wie du auch gesagt hast. Ich habe mir natürlich Videos angeguckt und so weiter. Also das ja. Aber es ist auch an mir vorbeigegangen. Also insofern.
So. Nur okay, Freunde, aber das du. War die letzte Folge von Alter Spiele. Danke euch fürs Zuhören. Unsere Kompetenz ist gerade völlig im Eimer. Jungens, also ohne Scheiß, ihr solltet es wirklich noch spielen. Ich habe es ehrlich gesagt auch nicht bei Release gespielt. Das gebe ich jetzt offen zu. Habe es ein paar Mal angefangen und dann kamen wieder andere Dinge dazwischen, wie das bei uns so ist. Aber dann habe ich es irgendwann durchgespielt und ich war vollauf begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen. Kann ich nicht anders sagen. Also es ist wirklich ein wunderschönes, tolles Spiel, was wirklich einfach eine schöne Story erzählt. Also es ist jetzt Gameplay-mechanisch mäßig oder so nicht herausragend oder irgendwie besonders, aber es ist einfach diese Liebe zu den Stories, zu den Figuren. Ich habe ein paar Mal echt schlucken müssen und Gänsehaut gehabt und meine Äuglein sind auch ein wenig feucht geworden. Aber gut, jetzt sagen wir, ihr habt das nicht gespielt, was seid ihr für Spieletester? Ganz ehrlich, ich meine, ich habe auch Germanistik abgeschlossen, ohne Faust jemals gelesen zu haben. Also von
daher, ja, sehr gut, sehr gutes Beispiel.
Ja, es gibt so Dinge, die gehen auch ohne und aber ich lege es euch wirklich sehr ans Herz. Also auch diejenigen da draußen, die es noch nicht gespielt hat, schämt euch nicht, ihr seid nicht alleine. Besorgt euch Last of Us nochmal für eure Konsole und zockt es nochmal durch vor dem Release. Das kann übrigens klappen. Also das ist jetzt kein Open-World jahrelang durch die Gegend rennen Spiel, sondern schön story-driven und kleiner Tipp vom Spieletester, wenn ihr dann so ein Spiel schnell durchhaben wollt, weil ihr wenig Zeit habt oder so, spielt es einfach auf Schwierigkeitsgrad leicht, macht auch bei dem Spiel trotzdem Spaß.
Dann erzähl doch mal, was du vom zweiten Teil unbedingt erwartest als Spieler des ersten Teils. Ja. Oder worauf du dich freust.
Ich freue mich und hoffe, dass die Geschichte vernünftig weitererzählt wird. Also es gab ja schon so Andeutungen, dass die Charaktere sich weiterentwickelt haben, dass da ein bisschen Liebesgeschichte reinfließt, mehr und so weiter und so fort. Aber ich erwarte einfach, dass die Geschichte vernünftig weitererzählt wird und hoffe, dass der große. Ich war vom Ende ein bisschen geschockt, ehrlich gesagt. Spiel's durch, dann wisst ihr vielleicht warum. Deswegen bin ich gespannt, wie sich das Ganze dann noch weiter aufdröselt, weil das doch ein bisschen menschlich fand ich persönlich schwierig war. Ich will da jetzt nicht weiterreden, sonst fange ich an zu spoilern. Aber ich bin echt gespannt, wie die Geschichte weitergeht. Also ich fand's wirklich ein sehr schönes Spiel, emotional. Und jetzt gerade, ich meine, es geht ja auch um eine Epidemie, die ausbricht und so weiter und so fort. Das ist jetzt natürlich nicht zu vergleichen mit der aktuellen Panik um, das heißt ja gar nicht mehr Corona, ich habe den Namen vergessen, wie der Husten heißt. Aber nichtsdestotrotz, ne, es geht halt darum, was halt passiert, wenn eine Epidemie ausbricht und die Menschheit außer Kontrolle gerät quasi. Und das ist schon ziemlich klasse und spannend erzählt aus der Sicht der Menschen, die es halt betreffen. Das finde ich richtig gut an dem Spiel. Also es gefällt mir geil, doch.
Und ist es nicht so, also so habe ich das Spiel eben als jemand, der es nicht gespielt hat, sondern nur beobachtet hat, empfunden. Es ist doch ein Spiel, was sehr viel Wert auf Emotionalität und auch Zwischenmenschlichkeit legt. Also es geht gar nicht so sehr um jetzt das Setting nach außen, also auch, aber interessanter ist doch, was das mit diesen zwei Personen auch macht, oder?
Genau, richtig. Es ist halt so ein bisschen, ja, habt ihr denn wenigstens alle The Walking Dead gesehen? Zumindest mal eine Folge oder ein paar Folgen.
Ja, aber ich fand es war jetzt nicht meine Lieblingsserie, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, irgendwann
ich bin nach 3-4 Folgen schon wieder ausgestiegen.
Ja, okay, alles klar, gut. Ich will es jetzt auch nicht direkt vergleichen, aber es ist halt so, Walking Dead legt ja auch viel Wert auf dieses Ding, was passiert mit den Menschen, wenn halt dieses System oder die Welt, die wir kennen, zusammenbricht. Ist bei dem Spiel ähnlich, aber halt mit dem Fokus auf zwei Hauptprotagonisten tatsächlich. Bei Walking Dead ist es ja ein bisschen ausgeweiteter und so weiter und so fort. Aber da ist ja auch sehr viel Emotionalität drin. Und das ist gerade das, was bei Life is Strange, wollte ich gerade sagen. Last of Us meine ich natürlich, beides mit L. Was bei Last of Us wirklich punktet. Also diese Emotionalität, diese Glaubwürdigkeit der Figuren und dieses Einzelschicksal, wenn man das jetzt mal so ein bisschen theatralisch, boulevardesk sagen möchte. Aber ich denke, Teil 2, also was man ja bis jetzt gesehen hat, war ja auch noch nicht wirklich viel. Es war aber auch da schon direkt, ich meine, es fing bei dieser Präsentation, ich glaube vor 2 Jahren an, dass einfach nur jemand Gitarre gespielt hat auf der Bühne bei Sony, wenn ich mich recht erinnere.
Ach ja.
Und das war direkt so, okay, Gänsehaut-Moment. Und genau diese Emotionalität, das ist halt das, was dieses Spiel ausmacht. Und deswegen wird auch das ein heißer Kandidat für eines der Spiele des Jahres. Wobei, anders als bei Cyberpunk wird hier ja jetzt nicht was neu erfunden, sondern es ist ja eine Fortsetzung. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Es ist, ich denke, auch das wird ein gutes Spiel werden. Alles andere wäre auch da enttäuschend. Wobei ich mich frage, ob der Release-Termin tatsächlich bestehen bleibt.
29. Mai.
Ja, glaubst du dran, dass es wirklich so bleibt? Nicht, dass die dann noch sagen so, ah, wisst ihr was, wir bringen das auch dann erst im Herbst raus, aber dann auch gleichzeitig direkt für die PlayStation 5.
Nein, ich glaube das.
Okay.
Ich kann dir gar nicht sagen, warum.
Du darfst es mir nicht sagen oder du kannst es mir nicht sagen? Ich hab mich da gerade...
Nee, ich...
NDA! NDA!
Nee, keine Ahnung. Also ich glaube, ich habe Vertrauen.
Ich so auch, ich glaube, und ich würde
ja auch nicht festmachen. Alle Spiele Weihnachten rauskommen.
Ja, und ich würde es auch konkret an einem Indiz festmachen. Sie haben nicht gesagt Ende Mai, sie haben ein konkretes Datum genannt. Und das machst du ja nur, wenn man sich schon sehr sicher ist, oder?
Ja gut, bei Cyberpunk hatten wir auch ein konkretes Datum, ne? Es war ja auch nicht im April, sondern ich glaube jetzt meins, ne?
Ja, auch wieder wahr. Naja. Aber es gut, spricht aber das grundsätzlich schon mal dafür, dass man es schon relativ konkret weiß.
Ja, aber das sind schon mal definitiv zwei der Titel, die dieses Jahr wichtig werden.
Was haben wir noch?
Ja, du sagtest ja vorhin schon, Final Fantasy VII.
Final Fantasy VII ist ein Ding, was natürlich ähnlich wie Last of Us, das muss man wahrscheinlich gespielt haben, wenn man Spielejournalist ist oder wenn man damit was zu tun hat, weil die Serie natürlich extrem wichtig ist. Ich bin ja... Also ich werde es spielen, aber ich habe die ganzen Vorgänger und vor allen Dingen auch Final Fantasy VII habe ich 1997, glaube ich, ist es, ne, das Original. Ne? Ich habe es nicht gespielt, damals war ich noch nicht so weit.
Also ich habe es damals auch nicht so mit vollem Bewusstsein hardcore-mäßig gespielt, sondern so nebenbei, weil ein Kumpel das hatte. So irgendwie. Ich fand es auch ganz cool, aber das war auch damals schon so, dass diese epischen Rollenspiele und so, ich mag halt Spiele, die nicht so ewig dauern, ehrlich gesagt. Weil ich bin ein sehr umtriebiger Mensch, ich habe viele Freunde und Hobbys, ich verlasse gerne meine Wohnung und dann sind Spiele, die so ewig lang sind, krass. Die Vorgänger von Final Fantasy VII, meinst du jetzt Final Fantasy VI bis 1 oder meinst du jetzt die letzten Final Fantasies, 14, 13, 12, 11, glaube ich.
Ich habe da den Durchblick verloren, was überhaupt zu wem überhaupt richtig passt.
Also so wirklich passen, das ist ja jetzt keine Serie, die wirklich chronologisch aufeinander aufbaut. Also es ist ja nicht wie bei Monkey Island 1, 2, 3, wo ja die Spiele chronologisch aufbauen, sondern es heißt dann Final Fantasy, es ist von den Mechaniken her ähnlich, aber wir sind auf einem völlig anderen Planeten mit völlig anderen Protagonisten und so kann man das halt, glaube ich, sagen.
Aber ich glaube, der Herr Gabe, ne? Ja. Der Herr Gabe ist so jemand, der da, glaube ich, die Nächte durchspielen wird.
Ja, also ich muss gestehen, Final Fantasy bin ich relativ schwach auf der Brust. Ich habe die anderen JRPGs intensiver gespielt. Also ich habe zum Beispiel Grandia 2 damals, gab es das nicht auf der Dreamcast sogar? Habe ich das durchgezockt damals als noch junger Spieleredakteur beim privaten Fernsehen. Ich habe viele JRPGs gespielt, auch hier auf Nintendo-Plattformen, die ganzen Dinger hier von Monolith, wie hießen die?
War das Secret of Mana und so?
Nee, Secret of Mana habe ich eher weniger gespielt. Nee, wie heißen diese Dinger von Monolith, was dann auf der Wii nochmal wieder Wii da belebt wurde? Ach Gott, peinlich. Ich habe schon viele JRPGs gespielt, aber ausgerechnet Final Fantasy eher nicht so. Ich glaube, mit den Achter habe ich mal versucht zu spielen und irgendwie ist nicht so an mich rangegangen. Allerdings liebe ich den Film. Das ist ja eines der wenigen Beispiele, wo ein Spieleentwickler sich mal als Hollywood-Regisseur versucht hat. Ich kenne nur zwei Beispiele, nämlich Final Fantasy und Wing Commander. Und beide sind grandios in die Hose gegangen. Obwohl Final Fantasy, Die Mächte in dir, ein super Film ist, finde ich. Also ich finde ihn grandios. Und insofern verbindet mich ein bisschen was mit der Serie. Aber gespielt habe ich sie wirklich relativ wenig. Und gerade ausgerechnet den Siebener gar nicht.
Okay. Das ist aber nicht schlimm. Aber ich versuche gerade nebenbei zu recherchieren, Monolith, welche Spiele du gemeint haben könntest. Ja, Xenoblade meinst du? Xenoblade. Ja, genau. Das habe ich damals auch gespielt auf der Wii. Das fand ich auch tatsächlich cool, muss ich sagen.
Ja, geil. Absolut. Ja, ja, die Dinger, die haben mich. Und das Schöne ist irgendwie, jetzt mit der Switch kannst du den ganzen Kram auch noch unterwegs im Zug spielen und so. Das ist schon geil.
Ja. Richtig, ja.
Also ja, JRPGs, aber Final Fantasy, ich meine, Pokémon ist ja auch ein JRPG im Grunde genommen.
Ja, im Grunde genommen schon, richtig. Wobei, ich weiß nicht, ob du ein Hardcore-JRPG-Fan das sagen solltest.
Doch, ja. Doch, nee. Das doch garantiert, denn ich meine, das ist der Ursprung, ja, oder? Das ist, ich glaube, das ist wirklich der Urknall für dieses Genre. Und erst danach wurde es sozusagen in erwachsenere Kontexte eingebunden. Aber ich denke, den Respekt für Pokémon hat doch jeder JRPG-Fan, würde ich jetzt mal behaupten. Mhm. So wie jeder Heavy-Metal-Fan, und das seid ihr beide jetzt vielleicht gefragt, vor allem der Herr Winke, egal wie hart du es magst, so eine Band wie Black Sabbath, die da sagt doch niemand heutzutage, oh, die sind mir zu lasch, das ist egal, das sind die ersten.
Black Sabbath haben es ja auch erfunden. Ja, eben, die haben es ja erfunden. Gestern, übrigens, vor 50 Jahren haben sie übrigens erfunden, weil gestern vor 50 Jahren erschien das Debütalbum von Black Sabbath. Am 13. Februar 1970 war ein Freitag der 13., alles sehr geschickt ausgetüftelt für das Mystische und so weiter und so fort. Erschien das erste Album von Black Sabbath, die haben aber, glaube ich, nie ein Videospiel gemacht. Doch, Ozzy kam doch in Brutal Legend vor.
Ah,
um die Kurve wieder zu kriegen.
Jetzt weiß ich auch wieder, warum unser Podcast Alt und Spiele heißt, Leute.
Richtig. Wobei ich gespannt bin, ob Billie Eilish, weil, um jetzt mal junge Popmusiker zu erwähnen in unserem alten Podcast, Billie Eilish ist, glaube ich, gerade die angesagteste Künstlerin überhaupt. Ihr kennt Billie Eilish, hoffe ich, oder muss ich jetzt das erklären? Jochen schweigt.
Erklär mal kurz.
Also,
Billie Eilish. Für den Andreas.
Ja, genau. Billie Eilish, eine junge Künstlerin, singt das Titellied des nächsten James-Bond-Filmes, hat bei den Oscars performt und deren Mutter hat in diversen Videospielen gesprochen. Zum Beispiel in Mass Effect 2 hat sie eine Rolle gesprochen und so weiter und so fort. Das hat irgendwie neulich irgendwer mal getwittert und deswegen war dann auch bei Gamern Billie Eilish auf einmal ziemlich cool. Aber vielleicht macht die auch irgendwann mal einen Gaming-Soundtrack. Oder spielt eine Rolle, wer weiß. Dann kamen wir jetzt auf Billie Eilish, über Black Sabbath, über
Metal,
über Alter. Pokémon.
Ja, und Pokémon als Blueprint für JRPGs, ja, ja.
Ja, richtig.
Wisst ihr eigentlich, warum Final Fantasy heißt?
Nein, das weiß ich nicht.
Also ich kenne eine Anekdote, weiß nicht, ob es stimmt. Es könnte so eine Urban Legend sein. Aber angeblich, als das allererste Final Fantasy erschien, das erschien ja nur in Japan und ist nicht sozusagen dann erstmal nicht in Europa und Nordamerika erschienen, ging es Square so schlecht finanziell, dass sie wirklich gedacht haben, das wird jetzt das letzte Spiel, was wir veröffentlichen, und deswegen angeblich haben sie es Final Fantasy genannt. Und genau das wurde dann, hat die Firma gerettet und ist eine quasi never-ending Story geworden. Hab ich mal so gelesen, ob es stimmt, weiß ich nicht genau, aber es wäre schön, oder? Ist eine nette Anekdote.
Ist auf jeden Fall eine schöne Geschichte. Ist nicht das erste Final Fantasy das erste Final Fantasy auch für Super Nintendo? Nee, das war irgendein anderes. Also irgendein Final Fantasy kam für Super Nintendo, aber nicht in Europa und war dann aber auf dem SNES Mini dabei. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ja, egal. Jedenfalls Final Fantasy natürlich dann ein Riesenerfolg für Square. Teile ohne Ende rausgebracht irgendwie und vor allen Dingen halt auch rein vom Style her so ein Ding. Ich meine, ich glaube, es gibt kaum jemanden oder einen Cosplayer, der noch nicht ein Final Fantasy Kostüm gebastelt hat, wenn das wirklich ernst meint. Also vom Style her haben die ja wirklich alles definiert.
Leute, wisst ihr, worauf ich mich noch freue?
Ja.
Also nein.
Ich habe ja wenig Zeit zum Zocken, ne?
Ja.
Kind, Familie, Job. Ihr kennt das. Ne? Man muss die Zeit sicher einteilen. Was spielt man? Und im Moment bin ich gerade dabei, Doom zu spielen. Weil da kann man schnell rein und schnell wieder raus. Und Doom Eternal habe ich mir auch notiert. Ist jetzt nicht das Spiel des Jahres und auch nicht das Mega-Highlight in diesem Jahr. Kommt aber in diesem Jahr raus und ich freue mich drauf. So.
Ja, und zwar im nächsten Monat, im März kommt es raus. Genau. Ich freue mich da auch drauf tatsächlich. Ich hab das auf der Gamescom gespielt, Jungs.
Oh, Ich habe es noch gar nicht gespielt. Ich habe es nicht auf der Gamescom gespielt.
Hab ich du, jetzt gerade verpasst, dass ihr den Titel genannt habt? Ich bin, weiß gar
Doom
nicht.
Doom Eternal.
Ach so, pardon. Nee, ich habe es nicht ausprobiert. Nee. Und okay. Ich glaube auch nicht, Spiel des Jahres wird es nicht. Ich muss gestehen, ich fand dieses Doom wie nennt man das? War das ein Remake? Oder
Master Remake.
Reimagining oder, ja, vergangenes oder vorvergangenes Jahr. Ich fand das okay. Aber irgendwie hatte ich so das Gefühl, diese Lizenz, also dieses Rezept, war eines, was in den 90ern super funktioniert hat, aber jetzt einfach nicht mehr meinen Ansprüchen genügt.
Hattest du das Gefühl? Ja, deinen Ansprüchen. Moment mal, deinen Ansprüchen.
Ja, nee, Entschuldigung. Ja, nein, also den Ansprüchen, die man inzwischen an moderne Videospiele stellt, sag ich mal, ist das zu gemein? Es ist natürlich,
nee, und
ich meine, Doom wird immer einen Platz, ganz großen Platz in meinem Herzen haben. Und es ist eine wichtige Videospiellizenz, aber es ist halt eben aufgebaut auf Gameplay. Es ist ein Gameplay-basiertes Spiel und nicht ein Story-basiertes Spiel. Und wenn man heute ein Spiel entwickelt, von vorne, also von null auf denkt, dann würde man es Story-basiert entwickeln und die Story ist halt so, ja, ist in drei Sätzen schnell erzählt.
Finde ich genau, jetzt. Da bin ich absolut anderer Meinung. Klar, Doom Eternal kriegt jetzt ein bisschen Story. Die haben ja so ein bisschen, braucht kein Mensch aus meiner Sicht. Aber ich finde gerade bei so einem Ding, wo ich mich einfach nur hinsetzen will und verdammte Monster den Kopf wegschießen will, da brauche ich keine Story. Ist mir scheißegal. Ich will ja einfach nur.
Auch immer noch nicht. Auch 2020 nicht.
Nein. Ich will splattern, ich weiß, was mich erwartet, interessiert mich nicht.
Ja, da bin ich tatsächlich in dem Fall, muss ich sagen, bin ich im Team Jockel, weil gerade Doom ist halt, ich meine, ich erwarte ja auch von einem Bud Spencer und Terence Hill Film jetzt nicht irgendwie, wenn ich ihn das dritte Mal gucke, nochmal irgendeinen neuen Dreh, der mich die ganze Story nochmal neu interpretieren lässt, so als wenn ich dann Blade Runner im fünften Director's Cut gucke. Deswegen, also ich brauche bei Doom da keine große Story. Ich weiß aber, was du meinst, Andreas. Du meinst halt dieses Ding, dass halt damals, als das erste Doom rauskam, Story-Erzählung in 2-3 Standbildern passiert ist und gereicht hat. Und dass
ja
man sowas heutzutage, also man würde kein neues Franchise so rausbringen mehr. Und das ist, da bin ich ganz bei dir, das würde keiner mehr so machen. Mhm. Aber Doom, Doom ist halt Doom. So, und ich finde, da brauchst du keine Story, denn ich fand das vom Gameplay her halt richtig geil, weil es actionmäßig war. Es gibt ein paar Neuerungen in Doom Eternal im Vergleich zu früheren Doom-Spielen. Kleinigkeiten, ne? Die haben Kleinigkeiten geändert an den Gameplay-Mechaniken. Das Schöne ist halt, es ist halt wieder so, du kannst nicht wie bei anderen Shootern einfach hinter einer Deckung sitzen und irgendwann lädt sich deine Energie oder dein Health, wie übersetze ich das jetzt? Deine Lebensenergie von alleine wieder auf, sondern du musst das ja gezielt suchen und einsammeln und so weiter, um dein Health und dein Armor zu regenerieren. Und das finde ich eigentlich ganz cool, ist aber natürlich auch sauschwer. Ne? Also das ist ein Spiel, Jockel, ich weiß, du freust dich da drauf und so, aber sei nicht zu frustriert, wenn du halt nicht mehr so Reflekte hast, wie als das erste Doom rauskam. Weil wir sind ja alt und Spiele.
Absolut, ja.
Ja, okay, von Doom kommen wir zu, was kommt denn danach raus?
Ich freue mich ja auf etwas, was schon sehr, sehr bald erscheint. Und zwar schon früher, nämlich im März.
Ja, vor Doom. Doom erscheint auch im März, aber vor Doom erscheint noch
Half-Life 3.
Half-Life Alyx.
Im Grunde genommen, ja, so ist es. Also und da bin ich fest der Überzeugung, da reden wir über den heißesten Kandidaten für Spiel des Jahres 2020. Valve hat sich entschieden, nach, was waren es, 16 Jahren, die sie die Lizenz Half-Life haben brach liegen lassen. Sie haben sich jetzt entschieden, uns das nächste Kapitel in dieser Geschichte eröffnen zu wollen. Und wenn man Valve kennt, den Entwickler eben von Half-Life, von Counter-Strike, das Studio hinter Steam, dann weiß man, kein Studio hat so wenig Gelddruck, finanziellen Druck wie Valve. Die schwimmen in Geld. Ich glaube, der Gabe Newell, der Besitzer und Gründer dieses Studios, der hat einen Geldspeicher wie Dagobert.
Ich habe den einmal getroffen übrigens auf der Gamescom.
Ja.
Mhm. Einmal interviewt.
Ein ich habe den in Leipzig damals interviewt.
Mhm. So ein riesen, so ein riesen, also in alle Richtungen riesen Typ, ja. Und da meinte ich so, nachdem ich das Interview mit ihm gemacht habe, meinte ich so, ja, können wir vielleicht draußen noch ein paar Bilder machen, so ein paar, wir nennen sie ja Antextbilder, damit man da irgendwas texten kann. Nee, mache ich nicht.
Ehrlich?
Ja, hat er gesagt. Nee, mache ich nicht. Da gehe ich raus, hier ist klimatisiert. Der war nämlich in der Messehalle in irgendeinem Stand und hatte irgendwie in seinem Valve-Universum da tausende von Klimaanlagen, und sobald er rausgeht, hat er gesagt, fängt an zu schwitzen. Und hat er, ich gehe nicht raus.
Nicht schlecht.
Ja.
Okay, ja, nee. Ist da die Story denn besser?
Ja. Bitte?
Ist da die Story denn dann so viel besser?
Die Story? Von Half-Life Alyx jetzt, oder?
Ja, weil du ja vorhin sagtest so, Doom, das ist ja zu wenig Story und so weiter.
Ach so, naja, also, ja, pardon, also, ich meine, das kann man ja nicht vergleichen. Ich meine, auch wenn Half-Life ebenfalls den Ursprung in den 90ern hat, in den späten 90ern, steht Half-Life ja für unglaublich Story-driven Content, also, schon der erste Teil, ich war 98, glaube ich, war das, ne? 98 Half-Life 1, 2004 Half-Life 2, rate ich jetzt mal, waren beides Spiele, die beides gleichzeitig erreicht haben. Sie waren immer technisch eine Revolution in Sachen Grafik und überhaupt so die ganze Technik dahinter. Und sie waren aber gleichzeitig auch in Sachen Story eine Revolution. Also in Half-Life 1, der Moment, wenn du merkst, dass die, hieß das damals schon Combine, also wenn eben diese Roboterkrieger da auf einmal, und Achtung, Spoiler für Half-Life 1, dass die eben nicht auf deiner Seite sind und sich sozusagen das Blatt wendet. Das war ein unglaublicher Moment, das im Spiel zu erleben, fand ich. Und Half-Life 2 genauso, eben auch die Figuren, die wir in Half-Life 2 präsentiert bekommen haben, diese Atmosphäre, das hat er. Ich glaube, das spielte ja so in so einer Art modernem Berlin. Die sind, glaube ich, ich glaube, die haben wirklich teilweise Berlin nachgebaut, diese typischen Hinterhofhäuser. Es wirkte unglaublich europäisch für ein US-amerikanisches Spiel. Also visuell schon ganz, ganz, ganz interessant. Und es war wirklich, also Half-Life 2 für mich war sowas wie 1984 in ein Videospiel gegossen. Absolut. Also ein bedeutendes Videospiel und wird es immer sein. Mit hohem literarischen Anspruch.
Ja, auch da die Bedeutung des Spiels ganz, ganz wichtig. Ich habe Half-Life damals auch gezockt, aber auch nicht intensiv, ehrlich gesagt.
Nicht durch, echt?
Ich kann mich noch an meine Giga-Zeiten erinnern. Und da kam es ja raus, und das war so das erste Spiel, wo wir damals, wo Half-Life so einen Stempel mit Giga-Empfehlung oder irgendwie sowas drauf. Das war schon, also, oder Giga-Test super oder irgendwie, das war geil. Und wir haben tatsächlich immer nach der Sendung saßen wir da bis spät in die Nacht, haben den Multiplayer gezockt. Ich fand das Spiel so sensationell. Ich habe es so geliebt. Ich fand es so sensationell, da mit der Armbrust da oben in der Ecke hocken und auf die Leute schießen. Dieses Multiplayer-Erlebnis war einfach sensationell. Das verbindet mich mit der Serie. Ich bin tatsächlich sehr gespannt, wie man ein gutes VR-Erlebnis draus macht, das mich auch anspricht, weil ich habe die Sorge, dass ich das nicht immer länger schaffe, als 20 Minuten durchzuhalten, weil dann kriege ich immer Probleme bei VR.
Ja, aber ich glaube, dass mit der Brille, die da auch von Valve
Index
genau richtig, die Index ist es, die damit zusammenhängt. Ich glaube, dass das gut funktionieren wird, und ich könnte mir auch vorstellen, dass Half-Life dann auch echt ein großer Seller für VR wird. Ist es ja jetzt schon. Also
aber Index ist doch jetzt schon ausverkauft, habe ich gehört. Wenn es jetzt rauskommt, was mache ich denn dann?
Nein, die werden nachliefern, ne? Die sind jetzt garantiert ganz fleißig dabei, diese Dinger nachzuproduzieren. Die Nachricht, dass die Index ausverkauft sei, die ist ja auch schon viele Wochen alt. Wir haben noch ein paar Wochen, bis es erscheint. Aber das ist doch die beste PR für dieses Spiel und eben dann für VR generell. Ich bin ganz fest überzeugt, Half-Life Alyx wird ein Riesending. Weil Valve nicht unter dem Zugzwang ist, es rauszubringen. Sie bringen es jetzt raus, weil es so perfekt ist, wie sie es sich wünschen. Und weil es so gut sein wird und vermutlich auch so gut sein muss, wird es eben auch ein Katalysator sein für VR. 2020 wird das Jahr des Durchbruchs für VR werden, garantiert.
Da bin ich okay. Okay, starke Aussage. Was, wie genau definierst du Durchbruch von VR?
Ja, also ich meine, wir haben ja im Januar bei der Präsentation von Sony, auf der sie das PlayStation 5 Logo gezeigt haben und nicht viel mehr, da haben sie ja gesagt, sie haben bis jetzt 5 Millionen PSVR Brillen verkauft. Das ist ganz stattlich, finde ich, ne? Das ist gar nicht so schlecht. Also deutlich mehr, als so die Kritiker gesagt haben, die behauptet haben, VR sei schon wieder tot. Das ist es beileibe nicht. Es ist natürlich verglichen mit wie viel? 70 Millionen verkauften PS4-Konsolen oder wo sind die? 80 schon? Die sind gut unterwegs. Wenn man sozusagen dieses Verhältnis sich aufruft, könnte es noch mehr sein. Mhm. Gerade eben bei dem doch sehr attraktiven Preis von PSVR. Aber ich denke, ja, also Durchbruch heißt für mich deutlich, deutlich mehr Absatz der Hardware. Half-Life Alyx läuft dann nicht nur auf der Valve Index, sondern läuft auch auf den früheren, ich glaube auf allen PC-basierten Brillen läuft es. Mhm. Also das heißt eben die Oculus-Brillen und auch die HTC Vive. Ja, und ich verspreche mir davon, dass diese verschiedenen Brillen, auf denen das läuft, eben deutlich, deutlich besser verkauft werden und auch die Leute es mal ausprobieren. Denn ich meine, wir wissen alle, es ist sperrig, sich so eine VR-Brille aufzusetzen und das ist eine große Hürde, die man erstmal nehmen muss. Aber ich denke doch, jeder, der das einmal ausprobiert hat, ist doch davon begeistert, oder? Wie seht ihr das?
Kommt drauf an. Also ja, ich bin von der Technik schon begeistert und es macht mir auch Spaß. Aber wenn ich halt überlege, was mir mehr Spaß macht, ob VR oder nicht VR, dann macht mir nicht VR deutlich mehr Spaß. Aus dem einfachen Grunde, weil ich mag es gerne, auch wenn ich zocke und dann natürlich auch, wenn ich auch beim Nicht-VR-Zocken in Spiele eintauche, mag ich es trotzdem, wenn ich meine Umgebung, also die echte Umgebung, auch noch gern ein bisschen wahrnehme. Das finde ich jetzt gar nicht verkehrt, dass ich, wenn die Menschen, mit denen ich unter einem Dach lebe, reinkommen, denen zumindest wahrnehme, wenn auch auf einer unterbewussten Ebene, dass sie reinkommen. Das nimmst du bei VR ja gar nicht mehr wahr.
Aber warum ist das wichtig?
Weil mir das persönlich als Mensch wichtig ist.
Aber guck mal, wenn du ins Kino gehst, da wird der Raum abgedunkelt und du guckst auf eine relativ große Leinwand und alles ist so aufbereitet, dass du eben nichts mehr, keine Fremdeinwirkung wahrnimmst. Deswegen eben Dunkelheit und alle
bleiben sitzen. Aber sie ist ja noch da. Bitte? Du hörst ja jemanden husten, du hörst ja, im besten Fall trifft sich deine Hand in der Popcorn-Tüte mit der Hand der Person, mit der du sie teilst.
Und du bist bei VR ja völlig. Also das ist immer Ablenkung. Also es ist wieder dieses Suspension of Disbelief, was ich gesagt habe eingangs. Ne? Das ist ja so das hohe Ziel der Unterhaltung. Und ganz egal, ob das jetzt ein Buch ist, ein Kinofilm oder ein Videospiel, wenn sich die Person, die dieses Unterhaltungsmedium genießt, in diesem Medium komplett verlieren kann, und zwar so weit, dass man eben gar nicht mehr den Konsum des Unterhaltungsprodukts wahrnimmt, sondern nur noch den Inhalt, dann ist das Ziel erreicht. Das ist das hohe Ziel der Unterhaltung. So würde ich es definieren. Siehst du das anders?
Sehe ich definitiv anders, ja. Natürlich ist das hohe Ziel der Unterhaltung, dass du auf diese Sache fokussiert bist, auf den Film, das Theaterstück, das Buch, das du gerade liest. Natürlich, klar. Aber du musst dir ja auch selber geistig diese Konzentration aufbringen, um da drin zu versinken. Bei VR musst du das gar nicht. Bei VR hast du die Brille auf, du bist automatisch abgeschottet von deiner Außenwelt und du brauchst dich nicht mehr dann darauf konzentrieren und dich darauf einlassen, drin zu sein, weil du bist automatisch drin.
Ja, aber das ist doch gut so. Also
Ich weiß nicht, ob das gut so ist. Also es ist sicherlich für den Großteil der Menschen wird das gut sein. Ich bin da etwas skeptisch. Ich sage jetzt nicht, VR ist Teufelszeug, auf gar keinen Fall. Nein, ja, aber halt dieses Ding, ich meine, und wir haben halt alle VR schon erlebt und ausprobiert irgendwie. Und wenn ich länger als 2 Stunden die VR-Brille auf hatte, irgendwie habe ich danach, ehrlich gesagt, wirklich 10 Minuten, eine Viertelstunde gebraucht, um wieder richtig in der echten Welt anzukommen, ehrlich gesagt.
Ja. Also, ja, ich auch, absolut.
Ja, eben. Und ist das cool?
Ja.
Ja. Ist es cool, wenn du, wenn du eine Viertelstunde brauchst, bis du wieder raffst, ah, das ist jetzt meine richtige Hand und so? Ich weiß nicht. Ich finde das eher, nein, ich finde das eher erschreckend, gefährlich sind so harte Worte an dem Punkt, aber ich finde das eher so ein bisschen, ja, es ist halt okay, dass es das gibt irgendwie und es ist auch in Ordnung und es ist auch ein schönes Erlebnis, keine Frage, aber ganz ehrlich, ich brauche das nicht unbedingt. Ja. Also ich habe so viele tolle Spielerlebnisse ohne VR, dass ich jetzt nicht zwingend VR brauche, um zu sagen, boah, das ist ja noch geiler irgendwie. Mhm. Also das ist meine ganz subjektive Haltung und ich respektiere jeden, der es anders sieht irgendwie, aber ich selber denke so, ja.
Also ich glaube, es kann ja auch nur so funktionieren, dass VR eine Ergänzung ist, also und eben ein anderes Spielerlebnis bietet.
Ja,
keine
Frage.
Das, anders geht's ja nicht. Und deshalb bin ich mal sehr gespannt, wie es im Fall Half-Life aussieht, weil ich so verliebt in das Original Half-Life bin. Was erwartet mich dann in einem VR? Also gehe ich mit der Erwartung rein, okay, ich kriege jetzt ein neues Half-Life, so wie ich es damals erlebt habe, oder ich bin sehr gespannt, wie es sich anfühlt und wie es dann ist am Ende.
Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, also ich will auch nochmal klarstellen, ich will VR auf gar keinen Fall verteufeln. Aber halt dieses Ding und diese Begeisterung, Andreas, also wenn ich da 2 Stunden drin war und danach eine Viertelstunde brauche, um wieder so in der echten Realität so richtig anzukommen, irgendwie finde ich das echt eher beinahe beängstigend.
Ach nee, aber guck doch mal, das ist doch bei Kinofilmen auch so. Wenn du einen ganz intensiven Kinofilm erlebt hast, dann kommst du aus dem Kino raus und denkst doch auch erstmal, bist doch auch erstmal richtig benommen. Ich glaube, das ist das beste Wort. Das kennt ihr doch.
Ja, also
als Teenager war dieses Gefühl der Benommenheit für mich noch viel stärker. Dieser man ist unter dem Einfluss des Filmerlebnisses noch. Und zwar lange, locker eine Viertelstunde. Ja. Und
aber ich bin auf einer anderen Seite benommen, als wenn ich aus VR komme.
Also ich würde das direkt vergleichen, das ist genau so ein Vergleich und es ist für mich sozusagen genau das Gleiche und man steht in diesem unter diesem Einfluss und bedenkt auch, VR ist noch relativ neu, Videospiele an sich sind ja noch relativ neu, aber VR nun wirklich ist brandneu und als Kinofilme brandneu waren. Einer der ersten Kinofilme ist ja ein Zug, der fast auf die Kamera zufährt. Und als man das Menschen in einem Kinosaal gezeigt hat, ich glaube in den 10er Jahren oder sowas, ja, da sind die ja zur Seite gesprungen, weil die gedacht haben, da kommt ein Zug auf uns zu. Und genauso wird das mit VR auch, darüber lachen wir heute, Jahrzehnte später oder eben 100 Jahre später. Ja, aber genauso wird das mit VR auch sein, diese Ungewöhnlichkeit des Mediums, die wird bald... Das wird gegessen sein. Also das wird sehr viel vertrauter werden und es ist ganz normal, sich dann so eine VR-Brille aufzusetzen und 2 Stunden dann VR zu spielen. Und die Leute werden dann nicht vielleicht eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde brauchen, bis sie wieder
mag durchaus normal sein und ist in Ordnung. Das ist eine Normalität, die ich nicht brauche. So, ganz ehrlich, ich bin eigentlich ein ziemlicher Pragmatiker aber an dem Punkt bin ich halt echt so, ich brauche das nicht. Also ich, ganz ehrlich, und der Vergleich
du mit dem ersten Kinofilm. Du setzt dir verdammt nochmal eine scheiß VR-Brille auf und spielst das. Verdammt.
Tue ich ja auch. Genau. Das tue ich ja auch, aber ich spiele lieber ohne VR. Ich brauche kein VR für ein gutes Spielerlebnis. Also ein Spielerlebnis zum Beispiel. Ihr habt ja The Last of Us nicht gespielt. Aber spielt The Last of Us und dann sagt mir, da brauche ich ein VR. Brauchst du nicht.
Nochmal, es geht ja auch nicht darum, es geht ja glaube ich auch echt nicht darum, Spiele zu nehmen und die in VR zu kleistern, sondern es geht darum, von mir aus auch von einer anderen Marke, aber ein anderes Spielerlebnis, was nur in VR funktioniert, zu erzählen und zu produzieren.
Ja, keine Frage. Das ist total in Ordnung und ich bin, wie gesagt, versteht mich da nicht falsch. Ich bin kein VR-Gegner oder ähnliches, aber ich finde es nicht erstrebenswert, irgendwie, um unterhalten zu werden, mich völlig von meiner realen Welt abzuschotten. So, ich finde es okay, wenn ich dann noch irgendwie zumindest körperlich in der realen Welt anwesend bin und auch vielleicht noch so ein Hauch geistig und halt nicht 100% in dem Ding drin bin, sondern vielleicht nur bei einem guten Film zu 98 oder zu 97%. Das reicht mir auch.
Ja, nee, also Jochen, du hast mich, glaube ich, da gut verstanden. Ich, Tobi, wollte auch gar nicht sagen, das ist irgendwie quasi die Zukunft, unausweichlich und alles wird VR sein. Okay. Und VR ist per se besser. Das sage ich gar nicht, aber es ist einfach eine, es ist natürlich nur eine Ergänzung, das ist ganz klar, aber es ist eine Ergänzung, die bleiben wird, die auch weiter wachsen wird. Und wenn man zum Beispiel, ich glaube, ich habe das vielleicht schon mal gesagt in einer Folge, wenn man Batman Arkham VR gespielt hat, das habe ich auf der PSVR gespielt, diese ganz relativ kurze, kann man in 1-2 Stunden durchspielen, dieses Ding, dieses kurze VR-Erlebnis, vor allem das Ende, ich will es nicht spoilern, aber wenn man im Arkham Asylum den Joker trifft, man guckt auf so eine Zellentür und sieht durch so einen Schlitz die Augen des Jokers und seinen Finger, der sagt, hier, komm näher, und man kommt näher. Und was dann passiert, ohne es jetzt zu spoilern, das ist so brillant, und das ist so exzellent gemacht und in Szene gesetzt, dass so etwas kannst du nur in VR machen. Also es erweitert einfach das Spektrum dessen, was du in Videospielen machen kannst. Und das ist unglaublich wichtig. Und das wird, und ich bin mir ganz sicher, dass Valve, genau wie eben damals Batman Arkham VR, diese Spielfläche in 360 Grad unglaublich intelligent und effektiv ausnutzen wird.
Ja, keine Frage, das kannst du. Das kannst du nur in VR und da will ich auch gar keine Gegenrede halten. Das kannst du nur in VR und das ist auch legitim und alles okay. Aber halt, wie gesagt, und dann haben wir uns wieder richtig verstanden, weil, ne, wenn du halt sagst, als Ergänzung, klar, nur es gibt ja Menschen, die sagen halt, irgendwann werden wir alle nur noch in VR zocken. Das wird auf gar keinen Fall passieren, das glaube ich nicht. Ne, das halt so, ich weiß nicht, Ready Player One Dystopien halt ne, irgendwie dann sich bewahrheiten oder so. Das wird natürlich wahrscheinlich nicht passieren, wobei man soll niemals nie sagen, ne? Vor 10 Jahren hätte auch keiner gedacht, dass es noch schlimmere Präsidenten als George W. Bush geben kann. Ne? Also, man weiß ja nicht, die Weltgeschichte verändert sich. Ja. Okay, Half-Life Elix. Und wir kommen, wieso kommen wir eigentlich immer, ich glaube, weil wir leidenschaftlich sind, deswegen sind wir bei VR immer so, so am Diskutieren. Aber Half-Life Elix, was haben wir denn dieses Jahr noch? FIFA 21.
Ja, das wird
erfolgreich. Ey, Applaus. Bestimmt.
Applaus, super.
Irgendein neues Call of Duty kommt bestimmt
auch. Ja, kommt auch. Neues Call of Duty. Echt? Ist schon angekündigt? Habe ich noch nicht gehört.
Welche Überraschung. Ich wäre sehr überrascht, wenn ein neues Call of Duty käme.
Aber gerade wo du die Leidenschaft angesprochen hast, wir haben uns ja auch leidenschaftlich im vergangenen Jahr über Days Gone gestritten und unterhalten.
Also ja, positiv gestritten. Richtig. Da war ich cool und du uncool. Und bei VR bist du halt uncool. Du halt cool und ich uncool.
So. Genau. Ja, da warst du alt und ich war.
Ja, richtig.
Genau. Und jetzt bin ich
alt. Da war ich spiele und du alt und jetzt bin ich alt und du spiele. Und
ja, genau. Also so wechseln wir uns ab. Da muss ich eine kleine Korrektur vornehmen. Ich habe nämlich, glaube ich, in unserem Rückblick auf 2019 habe ich gesagt, dass ich Days Gone nicht gut verkauft habe. Und das stimmt gar nicht. Ich bin inzwischen von netten Leuten darauf aufmerksam gemacht worden, dass Days Gone sich im Gegenteil sogar sehr, sehr gut verkauft hat. Also gerade natürlich dafür, dass es eine neue Lizenz war. Entschuldigung, wenn ich euch jetzt damit langweile. Und es gehört auch nicht hierhin. Aber ich muss mich da korrigieren. Das will ich auch nicht so stehen lassen. Ich habe auch nochmal recherchiert. Es gab tatsächlich mehrere Berichte, dass nach dem Verkaufsstart es erstmal sich zögerlich verkauft hat, also gerade in Nordamerika, aber in Europa zum Beispiel hat es sich wohl ganz exzellent verkauft und dann in den USA auch aufgeholt. Unter dem Strich hat sich super verkauft. Also es tut mir furchtbar leid, da habe ich Unwahrheiten verbreitet, Fake News, und das machen wir ja nicht hier bei Alt.
Ja, eben richtig. Aber das war halt, nachdem der alte Andreas Gabe gesagt hat, boah, ich finde das Spiel nicht so cool, irgendwie haben die jungen Leute es halt gekauft wie geschnitten. Und das hat das
gewirkt, tatsächlich. Du,
aber ganz schnell. Ganz schnell, weil der Jockel, glaube ich, jetzt gleich noch ein Date hat während dieser Podcast.
Ich habe noch ein Date jetzt gleich, genau. Ne?
Nur mal ganz schnell, gucke ich mal hier in so eine kleine Liste rein, die ich hier habe. Skull and Bones soll dieses Jahr auch noch kommen, ein Piratenspiel. Ich glaube, aus dem Hause Ubisoft, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Ja,
Das so ein bisschen quasi die Piratentechniken aus Assassin's Creed, Black Flag irgendwie zum Gameplay-Kern quasi haben soll. Was sagt ihr dazu? Habt ihr davon was gehört? Habt ihr das überhaupt auf dem Schirm?
Gar nicht.
Nee, habe ich nicht auf dem Schirm.
Nee. Okay.
Aber interessant.
Piraten-Setting. Ich mag es persönlich. Dann haben wir noch
Diablo 4.
Kommt das noch dieses Jahr?
Ja, dieses Handyspiel kommt vielleicht, ne?
Ja. Iron Man VR, wo wir wieder beim Thema VR wären. Das war übrigens ein sehr lustiges Erlebnis auf der Gamescom, muss ich sagen. Das hat Spaß gemacht.
Ja, ja.
Aber halt auch nur für eine halbe Stunde. Und wir haben ja ein Spiel, das tatsächlich jetzt schon rausgekommen ist. Weil es ist kein wirkliches Spiel.
Ja, das ist ja auch.
Was wir zumindest kurz anreißen wollen. Dreams tatsächlich.
Ja, ja.
Dreams für die PlayStation 4. Ja, es ist ja kein wirkliches Spiel. Es ist ja im Grunde, ich sag mal, ein großes Editor-Programm, sage ich jetzt mal.
Ja, ja. Ein Kreativ-Baukasten. Kann man ja
vielleicht so bezeichnen. Genau, richtig. Ja. Und ich muss sagen, ich glaube, dass das Ding tatsächlich ein Meilenstein ist.
Ja. Ja.
Ist das ein zustimmendes Schweigen von eurer Seite?
Nein, absolut. Also ich habe es ja selber nicht gespielt. Ich kenne es aber natürlich und ich weiß, dass es auf der Gamescom zum besten Spiel der Messe gewählt wurde und Media Molecule, das Ganze natürlich, also die Little Planet Macher dahinter stecken. Ich weiß aber von vielen Leuten, mit denen ich gesprochen habe, dass die alle sagen, das ist ein Hammerteil, weil das ganz, ganz easy verständlich ist und trotzdem hochprofessionell kannst du zum Beispiel Musik machen, Kunst machen, Spiele machen. Ja. Das ist, du brauchst kein Studium und es macht einfach sensationell viel Spaß. Das haben mir die Leute berichtet.
Ja, ich muss da kurz unterbrechen. Also ganz so easy ist es halt nicht. Also du brauchst schon irgendwie ein paar Tage, um dich da reinzufuchsen mit den ganzen Tutorials und so weiter. Ne?
Okay.
Also allerdings ist es halt von der Handhabung her tatsächlich unglaublich, weil du kannst ja damit alles machen. Du kannst damit Musik machen, du kannst damit Spiele programmieren, du kannst damit Bilder erschaffen, du kannst damit Videos, animierte Videos machen und so weiter und so fort. Und das ist halt schon richtig krass. Vor allen Dingen ist es halt ein riesen Online-Community-Ding. Also du kannst die Sachen direkt teilen und dann kann jemand sagen so, ey, hör mal, wenn du da und da ein Problem hast, ich weiß, wie du das lösen kannst und so weiter und so fort.
Ja.
Und das ist ja auch eine wichtige Sache, dass du da dir gegenseitig hilfst und so weiter. Also ich bin überhaupt kein Fan von solchen Sandbox-Geschichten irgendwie, ja, wo du selber was erschaffen kannst und so weiter. Das ist mir eher so, brauche ich nicht. Aber ich habe das jetzt angefangen tatsächlich und es hat mich irgendwann gepackt. So, jetzt habe ich da mein erstes Level irgendwie mal gebaut in zwei Stunden, ähnlich wie Kollege Garbe das beim ZDF gemacht hat. Lustigerweise auch mit der gleichen Idee. Ich habe nämlich auch ein Logo genommen.
Ja.
Und habe aber jetzt auch eigentlich Bock, so wenn ich jetzt die Zeit hätte, zu sagen, ey, ich mache das jetzt perfekt. So, ich will das jetzt perfekt machen. Ich will, dass es jetzt gut aussieht, will, dass es genau passt und will, dass da ein bisschen mehr Gameplay reinkommt und so weiter und so fort.
Mhm.
Und ich halte das für eine sehr kluge Idee. Vor allen Dingen bin ich halt auch baff. Irgendwie, es kostet, glaube ich, 40 Euro.
Ja, 40
dafür Euro. Dafür kriegst du nicht irgendein Editor-Programm für einen PC oder so.
Nee.
Ne?
Es gibt ja, genau, es gibt 40
Euro, das wusste ich gar nicht. Ah, okay.
Ja, 40 Euro für einen Download. Und das ist auch gar nicht so groß irgendwie. Es sind, glaube ich, nur 4 Gigabyte oder so. Also es ist nicht wirklich groß. Aber es kann eine ganze Menge und ich bin halt gespannt, wie das funktioniert. Bin gespannt, wie das Community-Management funktioniert, weil ich glaube, da kann es auch böse Menschen geben, die da blödsinnige Spiele entwerfen. Das gab es aber schon immer, es gab es ja am C64 auch schon, irgendwelchen Quatsch und so weiter. Ich hoffe, dass das gut funktioniert und ich hoffe halt auch, dass wenn irgendeiner, der da was erstellt und das ist wirklich der Renner und hat den Durchbruch, dass der auch irgendwie davon dann profitieren wird und das monetarisieren kann. Also, dass da nicht irgendwie dann Sony sagt, so, wir haben jetzt die Rechte und wir machen das. Eigentlich heißt es ja, dass es nicht so ist, die Rechte bleiben bei dir. Sony hat nur das Recht der Verbreitung.
Nee.
Die Rechte des Spiels bleiben bei dir, so wurde es mir zumindest vom Entwickler gesagt.
Nee, bei mir war es genau andersrum. Ich habe extra über Sony nochmal angefragt, über Toll PR und Sony, wie das denn aussieht. Ich erstelle ein Spiel über Dreams, lade es hoch. Wem gehört es? Sony. Und das ist ja eigentlich auch ganz natürlich. Ich meine, du erstellst es mit deren Software. Das kann man schon verstehen.
Kann man nicht verstehen. Wenn du bei YouTube, die vergleichen es ja immer mit YouTube. Wenn du bei YouTube ein Video hochlädst, hat ja YouTube nicht automatisch das Copyright an deinem Video. Das ist ja immer noch du.
Gut, das stimmt. Da hast du recht. Aber mir wurde das explizit, das Gegenteil gesagt. Das ist ja interessant. Das müssen wir klären. Das klären wir dann bis zum nächsten Podcast.
Lustig, weil als ich mit dem Entwickler gesprochen habe, also er hat mir das so erklärt, dass die Idee halt mit deiner IP verbunden ist, weswegen sie deine Idee bleibt. Sony hat aber das Recht, das Ding halt zu verbreiten. Also du bist quasi der Publisher.
Der Urheber.
Der Autor.
Du bist der Urheber.
Genau. Du bist der Urheber und bleibst auch der Urheber und Sony ist quasi dann der Verlag sozusagen.
Na gut, also ich würde mal so verbleiben wollen, wir klären das bis zum nächsten Podcast.
Ja, wobei...
Und dann reden wir auch natürlich nicht nur über Spiele, sondern dann reden wir auch über die neuen Konsolen, okay?
Okay, alles klar, das sollten wir nämlich dringend tun, weil dann klären wir das nämlich auch mit dem Copyright. Wie gesagt, also ich hatte es so verstanden, dass du das Copyright, also die Idee ist weiter deine. Der Verbreitungsweg über Sony ist klar. Hm. Aber das klären wir, beziehungsweise, Ladies and Gentlemen, werden wir das klären bis zur Ausstrahlung dieses Podcasts und werden es dann in die Kommentare reinschreiben.
Auch
ein offizielles Statement von Sony oder Toll PR. Ja. Dann haben wir es nämlich offiziell im Kommentar dieses Podcasts drin, Ladies and Gentlemen. Da brauchen wir nicht nochmal eine neue Folge aufnehmen. Aber wir können es dann natürlich nochmal ansprechen. Aber ich glaube, das können wir rausfinden, bis wir die Folge herausbringen.
Ja. Und um euch so ein bisschen den Mund wässrig zu machen, ne, Jochen, du hast es schon angekündigt. Ich denke auch, das Thema der kommenden Folge wird in wenigen Tagen oder Wochen schon eben PlayStation 5 und eben Xbox Series X sein. Die neuen Konsolen, die im zum Weihnachtsgeschäft schon erscheinen sollen und wir wissen noch sehr wenig drüber. Wir haben wenigstens die neue Xbox schon gesehen, die PlayStation 5 noch überhaupt nicht, aber das soll jetzt in den nächsten Tagen und Wochen passieren. Also ich glaube, wir können demnächst einen Sonderpodcast zum Thema neue PlayStation, neue Xbox einlegen.
Ja, das werden wir auch tun.
Jawohl.
Ladies and Gentlemen, bedanken euch für eure Aufmerksamkeit, fürs Zuhören. Und wir haben es jetzt schon geschafft, in diesem Jahr 2020 innerhalb von 2 Monaten 2 Folgen rauszubringen. Ich sehe da positiv,
dass wir es vielleicht auf dem Weg der Besserung
in diesem Jahr. Folgt uns, liked uns, teilt uns, verbreitet uns weiter und gehabt euch wohl einen schönen Tag, einen schönen Abend. Es ist ja bei Podcasts so schön, man weiß ja nicht, wann die Leute einhören. Kann auch sein, dass einer jetzt gerade Feierabend macht oder zur Arbeit geht oder es ist mitten in der Nacht und er ist betrunken und hört sich das an.
Ich gleich.
Ja, ich auch. Und an dieser Stelle auch ein schönes Hello aus Düsseldorf. Wir haben ja bald Karneval. Ne? Bei euch, was sagt man bei euch da? In Frankfurt gar nicht.
Auf anderen Frankfurt sagt man gar nichts. Aber einen kleinen Wink mit dem Zaunfall an Stefan Reichert. Mein lieber hochgeschätzter Kollege. Hello schreibt man nun definitiv nicht mit Doppel-L. Aber egal. Also er gibt sich ja Mühe. Ne?
Ja, aber immerhin. Übrigens, kleine Anekdote am Rande für euch, die ihr nicht in Düsseldorf lebt. Die Rheinbahn wird in der nächsten Woche in den Fahrzeugen des Nahverkehrs Kotztüten bereitstellen. Also in den Sammeldingern, wo sonst so Flyer drin sind und so weiter, da sind Kotztüten drin über Karneval
in Düsseldorf.
Finde ich eine super Idee. Da kotzen die Bahn nicht voll. Übrigens, der Slogan auf der Kotztüte ist bahnbrechend.
Das ist auch etwas. Ja. Sehr gut.
Könnte sich Andreas Garbe ausgedacht haben.
Absolut. Ja, der Karlauer König.
Ladies and Gentlemen, hello und tä-tä-rä. Macht's gut und bis bald.
Auf Wiedersehen.